Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ne? Danke für die schöne Einleitung, für das schöne Lied. Gut gefallen hat mir das. Ja, heute geht es zum Ende des Kolosserbriefes. Es ist fertig und zurück zum Anfang und back to the basics. Wiederholung. Ja, ich möchte als erstes den Bibeltext vorlesen. Meistens mache ich das ja in letzter Zeit so, dass ich das so eingebaut habe. Aber heute mache ich das mal so zum Anfang. Das hat auch seinen Grund, warum ich das gerade zum Anfang mache. Dieser Text, das ist Kolosserbrief Kapitel 4, die Verse 2 bis 18, sind das zwei Abschnitte. Und wir hatten uns darüber unterhalten oder geschrieben so und wie dann auch so gesagt, du wolltest erstmal die ersten 6 oder 5 Verse nehmen. 2 bis 6 hattest du vorgeschlagen oder gedacht, dass ich mache. Dann habe ich gesagt, ja, stimmt eigentlich. Aber dann hätte ich noch eine Predigt und da sind nur Grüße. Grüß den und grüß den und den und den und der kommt zu euch und der wird das und das und dem sage ich das und das. Man muss sich sagen, also da eine ganze Predigt draus machen, das fand ich für mich jetzt, ne, es mag andere geben, die da wesentlich begabter sind, für mich war das sehr, sehr schwierig, mir das so vorzustellen und deswegen habe ich gedacht, ich mache den ganzen Rest. Und jetzt, warum lese ich das? Ich lese jetzt von 2 bis zum Ende und ab Vers 7, da werde ich immer so ein paar kleine Einschübe reinbringen. Da werde ich ein paar kleine Sachen erzählen dazu. Nicht viel. Bei den ganzen Grüßen. Und dann geht es wieder zurück auf die Verse 2 bis 6. So, und zum Anfang bete ich jetzt noch. Lieber Vater im Himmel, hab ganz herzlichen Dank für dein Wort. Hab herzlichen Dank, dass wir deinen Heiligen Geist bekommen haben und dass du uns durch deinen Heiligen Geist einiges lehrst und lernst und dass du uns ein Stück weit in dein Wort oder dein Wort uns aufschließt und uns damit reinnimmst, dass wir ein wenig verstehen können davon, was du denkst und wie du denkst. Wir wollen dich bitten, dass du heute Morgen wieder zu uns redest, auch durch dein Wort, dass es uns anspricht, dass es uns herausfordert, dass es uns vielleicht auch einen Trost gibt oder einen Anstoß gibt. Wir wollen dich einfach bitten, dass du redest zu jedem Einzelnen von uns. Wir fehlen uns dir an. Amen. Gut, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Erst wollte ich das auch aufteilen, weil zum Anfang gefällt mir die neue Genfer Übersetzung nicht so gut. Beim zweiten, bei den Grüßen, gefällt es mir sehr gut. Aber das ist egal. Ihr habt ja vielleicht auch eine Bibel dabei, auf dem Handy vielleicht oder auch als Buch. Und dann könnt ihr sowieso in eurer Übersetzung mitlesen. So. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit Salz, der Weisheit, gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. So, jetzt kommen die Grüße. Über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, ausführlich informieren. Also der wird da hingehen nach Kolossä. Mitarbeiter gewesen. Paulus war, auch wenn er so eine Lichtgestalt irgendwie ist, so ein einsamer und in tausend Darstellungen, er war nie ein wirklicher Einzelkämpfer. Er war immer einer, ein Teamplayer, könnte man sagen. Also vielleicht immer der Chef des Ganzen oder der vorangegangen ist, der Visionär oder wie man es auch mal bezeichnen möchte. Aber er war immer im Team zusammen mit anderen, unter anderem mit einem Tychikus. Wir kommen gleich noch mehr, mit denen er zusammen war. Das ist auch für uns eine Herausforderung. Sind wir jetzt so Einzelkämpfer? In der Gemeinde Einzelkämpfer? Oder sind wir Teamplayer in der Gemeinde? Nehmen wir uns andere zur Seite und sagen, hier, da ist noch der Nils. Ich sende euch jetzt den Nils hier noch oder den Jan. Und der Jan, der wird euch jetzt noch was erzählen, dann... Also das braucht keine Angst haben, ne? Der Jan wird euch noch was erzählen. Ihr wisst, was ich meine. Also ein Team. Und es ist eigentlich auch immer es ist immer im Team. Auch in der ganzen biblischen Geschichte, das sind ganz seltene Ausnahmen, die mal so alleine unterwegs waren, die Leute. Ansonsten, die meisten waren im Team unterwegs. Und das sollte uns auch zu denken geben. Also nicht alleine machen, im Team arbeiten. So, jetzt lese ich aber mal weiter. Wenn ich ihn, also Tychikus, zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund, Doppelpunkt. Ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Wie es um uns steht, die waren im Gefängnis. Paulus war im Gefängnis wohl. Und dann gestärkt und ermutigt, wenn einer im Gefängnis ist, um des Evangeliums, weil er gepredigt hatte, wie kann man da gestärkt sein? Aus dem Grund gestärkt sein, weil Paulus eben standhaft gewesen ist und eben bei seinem Herrn geblieben ist und nicht verzweifelt ist und nicht jetzt deprimiert war deswegen, sondern weil er gesagt hat, okay, das ist mein Weg, Gott hat ihn mir so hingelegt. Auch wenn das ein schwieriger Weg ist und wenn das ein sehr schwieriger Weg ist und wenn der mich vielleicht sogar bis zum Tod bringt, dieser Weg, aber es ist mein Weg. Und so stelle ich mir das vor. Deswegen kann jemand auch gestärkt werden, auch wenn einer schwierige Dinge jemand hört. Zusammen mit ihm wird Onesimus reisen, den kann man im Philemonbrief lesen, unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolossä kommt und somit einer von euch ist. Die beiden werden euch alles mitteilen, was es von hier zu berichten gibt. Weiter. Aristarch, wieder so ein komischer Name, mein Mitgefangener und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen euch grüßen. Sabine hat mal über Barnabas gepredigt und da ist auch diese Geschichte, eine Apostelgeschichte mit Barnabas und Markus und Paulus und der Markus war so eine Verwandtschaft mit Barnabas und Barnabas wollte den mitnehmen, aber eigentlich war das ein Hasenfuß gewesen. Und Paulus hat sich dann, wollte den nicht mitnehmen und Paulus und Barnabas haben sich entzweit und auseinandergegangen. Und hier lesen wir dann, dass sie wieder zusammen sind, Paulus und Barnabas. Manchmal gehen Wege auseinander, aber das war mit Sicherheit nicht gut, aber der Weg muss wieder zusammenkommen. Man kann mal eine Zeit stinkig auf jemanden sein oder sich mit jemandem nicht verstehen oder was, aber es ist nie gut, wenn das zu lange dauert. Es sollte immer wieder zurückkommen. Es sollte immer wieder so sein, dass man eine gemeinsame Basis findet, dass man wieder was zusammen macht und dass man gemeinsam für unseren Herrn arbeitet. So, das war dieser Markus, Vetter von Barnabas. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Ja, heißt ihn herzlich willkommen, das sagt Paulus. Ebenfalls grüßen lässt euch Jesus, der auch Justus genannt wird. Also nicht Jesus Christus, Jesus ist einfach ein Name. Und unser Herr heißt auch Jesus, aber das ist nur ein Name. Er ist der Herr. Und auch heute gibt es noch Menschen, die Jesus heißen. Gerade so in Spanien habe ich das schon ein paar Mal gehört und gelesen, dass jemand Jesus heißt. Es ist einfach ein Name. Muss man sich nichts bei denken. Vom jüdischen Volk sind diese drei die einzigen, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Ein wunderbarer Wunsch, ne? Man sich bewährt als ein geistlich reife Menschen. Das ist ein guter Wunsch. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Laodicea, Hierapolis und Kolossä waren drei Städte, ihr natürlich vielleicht ganz am Anfang habe ich das mal gesagt, die lagen alle so ganz dicht beieinander, nur wenige Kilometer auseinander. Und so ist ja natürlich, dass man die Christen sich da in Kontakt untereinander hatten. Auch Lukas, der geliebte Arzt, von dem lesen wir in der Apostelgeschichte ganz viel, lässt euch grüßen, ebenso Demas. Grüßt die Geschwister in Laodicea, besonders Nympha und die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. So ein kleiner Satz, Nympha, eine Frau, Frauenname, wahrscheinlich eine Witwe gewesen, die etwas reicher war, ein eigenes Haus, ein großes Haus hatte und das der Gemeinde zur Verfügung gestellt hat. Ich denke, das ist mal eine gute Sache, der Gemeinde etwas zur Verfügung zu stellen. Entweder man kann das mit dem Zehnten machen, man kann einfach sowas in den Beutel da hinten reinschmeißen oder das Haus einfach auch öffnen. Das Haus zu öffnen und zu sagen, ihr seid willkommen. Ihr könnt Bibelstunde bei mir halten. Oder ihr könnt, ich habe ein großes Haus, ihr könnt einen Hauskreis bei mir machen. Oder ihr könnt, übt einfach hier Musik. Ich habe genug Platz, macht das. Der Gemeinde etwas zur Verfügung stellen von dem Reichtum, den man bekommen hat. Ist es uns nur anvertraut. Wir nehmen das alle nicht mit. Ne? Und so ist das eigentlich eine ganz schöne Sache. Und es ist scheinbar hier so, ne? In Laodicea, besonders Nympha und die Gemeinde, die in ihrem Haus ist, vielleicht, und so gehen manche davon aus, gab es immer so mehrere kleine Hausgemeinden, die sich in einer Stadt getroffen haben, zum Beispiel in Kolossä. Aber die Gemeinde, die sich da getroffen hat und eine Gemeinde, die sich woanders getroffen hat, aber eigentlich waren es alles eine Gemeinde. Und natürlich, wenn sie sich grüßen untereinander, dann haben die Kontakt miteinander. Ich könnte sagen, so eine Allianz oder so. Ne? Wie auch immer, oder vielleicht war es auch einfach die Häuser zu klein, dass man sich wirklich aufgeteilt hat. Damals hat man ja nicht solche großen Säle gehabt. Ja. Wo bin ich denn? 16. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen worden ist, der Kolosserbrief, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Und umgekehrt sollt ihr den Brief, den ich nach Laodicea geschickt habe, auch bei euch vorlesen. Aha, jetzt hat er zwei Briefe. Einmal den Brief an die Kolosser und einmal einen Brief an die Leute in Laodicea. Aber den Brief haben wir nicht. Den gibt es nicht mehr. Also habe ich wenigstens gelesen, dass es den nicht mehr gibt. Vielleicht, das war auch schon ein etwas älteres Buch. Aber es ist verloren gegangen. Archippus sollt ihr Folgendes ausrichten. Vernachlässige den Auftrag nicht, den du als ein Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Warum so ein Satz in der Bibel steht, ich weiß es nicht. Das war ja nur ein Satz für diesen, wie heißt der, Archippus. Warum? Warum der jetzt seit 2000 Jahren immer wieder gelesen wird? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber es ist interessant, dass er sowas auch in der Bibel drin steht. So, und den letzten Satz. Und hier noch mein persönlicher Gruß. Ich, Paulus, schreibe ihn mit eigener Hand. Denkt an mich und meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Das war der letzte Gruß. Ja, soweit diese ganze Grüße. Ich habe es gemerkt, man kann da natürlich was rausziehen, aber vielleicht eher so im Bibelstunden-Hauskreis-mäßig, da kann man da viel mehr drüber reden. Aber in der Predigt ist das was anderes. Aber die ersten Verse sind natürlich sehr, sehr interessant. Einmal Sonnencreme hat so geschrieben, es ist zu wenig, man muss immer wieder. Und einmal ist keinmal, habe ich mir gedacht. So, und einmal so einen Brief gelesen und ist auch gut, aber mehrmals ist besser. Und ich wiederhole ja eigentlich jedes Mal. Das ist jetzt die letzte Wiederholung des Kolosserbriefs. Und ich versuche die ganz, ganz kurz zu machen. Ganz kurz. Die ersten zwei Kapitel. Jesus Christus ist alles. Er ist der Herr, er ist der Schöpfer und in ihm haben wir alles. Punkt. Ersten zwei Kapitel. Jesus ist unendlich. Das Ganze hat dann Auswirkungen. Das Ganze hat Auswirkungen, dass Jesus alles ist. Und da fängt er an in Kapitel 2 am Ende. Zum Beispiel auf unser Denken hat das Auswirkungen. Ich denke nicht mehr an das, was hier auf der Erde ist, sondern ich denke und versuche daran zu denken, was oben im Himmel ist. Dann jetzt weiter. Es hat Auswirkungen auf meine Persönlichkeit, also war Kapitel 2, Vers 20 bis 3, Vers 4, auf unsere Persönlichkeit, auf unseren Charakter hat das Auswirkungen, dass Jesus alles ist. Dass Jesus reicht und sonst nichts. Und da lesen wir in Kapitel 3, Vers 5 bis 17 und da geht es halt darum, dass wir etwas anziehen oder ausziehen und anziehen. Es braucht eine gewisse Zeit, etwas auszuziehen. Es braucht eine gewisse Zeit, etwas neu anzuziehen. Es ist eine Frucht. Und wir verändern uns im Laufe unseres Lebens mit Jesus Christus. In der Laufe der Nachfolge mit unserem Herrn verändert sich etwas. Es ist nicht, dass ich mich bekehre und plopp, ist alles anders und mein ganzes Wesen ist auf einmal anders. Wenn ich vorher jetzt zornig gewesen bin, dann bin ich jetzt auf einmal, könnte ich alle umarmen und ich bin liebevoll und was ich was. Nee, es ist ein Prozess. Aber es ist ein Prozess, ich muss natürlich in Jesus mich auch verändern lassen. Also, es hat Veränderungen im Denken, in der Persönlichkeit und es hat Veränderungen, das war die letzte Predigt, das ist dann Kapitel 3, Vers 18 bis 4, Vers 1, in unserem ganz persönlichen, nahen Umfeld. Erinnert ihr euch? Wie ist das mit Mann und Frau, also Ehemann, Ehefrau? Wie ist das mit Kindern und dem Vater oder die Eltern? Wie ist das mit den Hausangestellten, damals Sklaven? Diese ganz enge Sachen, Freundeskreis könnte man vielleicht auch noch dazu zählen, diese ganz enge. Da gibt es eine Veränderung, da muss es eine Veränderung geben. Wenn Jesus alles ist, dann wird es auch eine Veränderung geben. Christsein im Alltag. Ne? Sabine. Ja, das war's. Und jetzt sagen sich viele Christen, so wenigstens beobachte ich das, das reicht. Das ist schön, mein Denken wird verändert. Ich richte mich neu aus und mache neue Gehirnwindungen und da wird alles neu verknüpft drin. Und mein Charakter wird auch ein bisschen verändert. Das ist auch schön. Und in meiner Familie lebe ich auch ganz, ganz fromm, vielleicht noch in der Gemeinde. Und das war's dann. Wenn Paulus jetzt hier aufhören würde, dann würde ich sagen, ja, das hört sich so an, als wenn das ausreichen würde. Aber es kommen ja noch ein paar Verse. Ich habe es ja vorhin gelesen. Ich werde sie immer wieder auch zitieren gleich. Nein, es geht noch weiter natürlich. So ist das nicht. Also ein Christ lebt nicht in so einer Blase, nur mit seinem engsten Kreis, sondern er lebt im besten Sinne des Wortes und im wahren Sinne des Wortes als ein Weltenbürger in dieser Welt. Und wir haben hier einen Stand in dieser Welt und eine Aufgabe in dieser Welt, was wir zu erfüllen haben. Was wir erfüllen wollen, hoffentlich auch. Wo wir drin leben wollen. Wir sind hier reingestellt in dieser Welt. Als im positiven Sinne Weltenbürger. Man kann das ja immer sehr unterschiedlich, also gerade solche Begrifflichkeiten sind ja immer unterschiedlich gefüllt. Nehmt es mal so, wir sind in der Welt. Also früher, als ich zum Glauben kam, da nannten wir uns noch, wir waren Fundamentalisten. Ja, war eine Versammlung, wir hatten uns wirklich fundamentalistisch genannt. Das war damals so. Und das war ein ganz normaler Begriff. Hat sich heute gewandelt. Heute wird keiner mehr sagen, Fundamentalist ist ja gerade so ein Terrorist oder so. Später hat man dann, ist es dann umgedreht, hat man dann gesagt, wir sind Evangelikale. Das war dann aus dem Amerikanischen kommen, ne? Aus dem Englischen, das sagt heute auch kaum mal einer, ne? Dann ist man ja auch schon gerade so in der Sektenecke. So ändern sich Begrifflichkeiten. Also das, ich erkläre das nur so, weil diesen Weltenbürger kann man eben auch sehr unterschiedlich füllen. Nimmt es einfach so, wie ich es meine, als Mensch, der in dieser Welt lebt, als Menschen, die in dieser Welt leben. Und wir haben unseren Auftrag hier. Manche leben ja so ihr ganz normales, persönliches, christliches Christsein ganz persönlich und keiner kriegt was davon mit. Es braucht auch keiner was davon mitbringen, weil es ist ja mein Ding, es ist was ganz Intimes. Meine Beziehung zu meinem Herrn, ganz intim, da hat keiner was drin zu suchen. Es ist meine Sache, mein Herr, meine Angelegenheit. Es ist nicht für jemand anders. So leben ganz, ganz viele. Christsein ist was Intimes. Irgendwie ist das richtig. Denn es ist wirklich was ganz Persönliches. Und Jesus sagt das ja selber zum Beispiel, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein. Und nicht vor anderen sich so hinstellen. Und das ist das eine, aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch ganz falsch. Wir leben halt in dieser Welt und es ist nichts Intimes. Und wenn ich die Bibel wirklich lese, dann sehe ich, wie alle Männer Gottes und Frauen Gottes, nun gibt es nicht so viele, heute schon, ne? Früher auch, aber da wird nicht so viel aufgeschrieben, alle Männer Gottes sind nach außen gegangen und es war nach außen sichtbar. Das sind gläubige Menschen, denken wir an die Propheten. Was haben die knallhart sind die nach vorne gegangen. Die sind knallhart zum König gegangen. Die sind auch wenn sie, erinnert ihr an Jeremia, als in die Zisterne gegangen, das war dem völlig egal. Immer wieder. Das ist kein Glaube. Glaube ist nichts Persönliches nur. Er muss nach außen gehen. Und er wird nach außen gehen. Und ich hoffe, wir wollen auch, dass er nach außen geht. Denn das ist ein Zeichen dafür, dass es wirklich ein echter Glaube ist. Dass es wirklich ein gesunder, nur nicht ein echt, vielleicht falsch, ein gesunder Glaube ist. Wenn es unser Wunsch ist, dass er nach außen geht. Dass andere das mitkriegen. Ich war in die Tage beim Lucien, der hatte letzte Woche gab es schon ein paar Geburtstage. Aber du hast wahrscheinlich die nächste Woche gemeint. War ich beim Lucien auf dem Geburtstag und hast du auch noch erzählt, wie du also zum Militär gegangen bist, hast du gesagt, hier, das Erste, was du gesagt hast, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, aber hast du gesagt, hier ist mein Gesangbuch oder Gebetbuch, und hast es hingelegt, das liegt da. Ihr könnt das gerne lesen, aber legt es bitte wieder hin. Gerade zum Anfang gesagt, hier, ich bin ein gläubiger Mensch, irgendwie, auch wenn das jetzt nicht dieser persönliche Glaube, aber dieses klare Bekenntnis zu sagen, hier, und damit ist man, wissen die anderen, wo man ist, was mit wem man es zu tun hat. Und das ist eigentlich auch eine Herausforderung für einen selber, wenn ich sage, hier, passt auf, ich bin Christ. Dann geht das natürlich nicht, dass ich irgendeinen Mist baue. Also, ja, man macht das ja schon. Ne? Aber wenn ich von vornherein sage, hier in einer Gruppe, die man neu zusammen, hier, ich bin Jesus-Nachfolger und ich versuche, so zu leben, wie Jesus das vorgemacht hat und gesagt hat, dass es gut ist zu leben. Ja, da kommt man in brenzliche Situationen rein, vielleicht auf der Arbeit oder in der Schule oder im Studium oder wo auch immer man sich aufhält oder im Freundeskreis, dann geht es um Lüge oder keine Ahnung was so. Ne? Man kommt in brenzliche Situationen, aber dann ist man selber auch herausgefordert, dass keiner weiß, dass man Christ ist. Und dann kann man ja leben wie die Axt im Walde. Ja. Aber so sollte es eben nicht sein. Okay, Christsein und Glaube, na, ist also nicht nur etwas für sonntags und nicht nur etwas fürs stille Kämmerlein, oder das einsame Kämmerlein, sondern es ist etwas für den Alltag. Kennt ihr B2? Das ist mir so da eingefallen, aber der Vorbereitung. B2 ist das teuerste Flugzeug der Welt. Das ist so ein Tarnkappenflugzeug. Viele, viele Millionen Dollars kostet das, ein amerikanisches. Sieht so ganz futuristisch aus und ganz merkwürdige Formen. Das ist wie so ein flacher Deckel, eigentlich nur so wie so ein Bumerang sieht das aus. Und er fliegt dann da so durch alle Radar-Dinger da durch. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich war nie bei der Bundeswehr. Fliegt da so durch und wird nicht bemerkt. Teuer ist das Ding. Viele wollen auch gerne so eine Tarnkappe so aufsetzen. Ne? So ein Tarnkappenchrist sein führen. Nee. Also, das Ding ist teuer. So eine Tarnkappe. Lasst es besser sein. Das Geld ist besser anders investiert. Wirklich besser anders investiert. Tarnkappenflugzeuge brauchen wir nicht. Also, Flugzeuge vielleicht schon, weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung von. Aber wir Christen sollten keine Tarnkappe aufsetzen, keine Maske aufsetzen, die uns versteckt oder wo wir uns hinter verstecken können. Oder eine große Maske. Ja. Wir tragen viele Masken, hieß mal früher ein Lied. Über alles stelle ich jetzt den Vers aus Römer 10, Vers 14. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Der Glaube kommt aus der Predigt. Immer wieder geht es dem Paulus um Mission, das Weitersagen des Evangeliums von Jesus Christus. Klar war er natürlich auch Missionar, er war Apostel, ein Gesandter. Und natürlich hatte er seine besondere Begabung auch von Gott dazu bekommen. Aber er schreibt das ja zum Beispiel auch hier, jetzt bin ich noch beim Römer, zum Beispiel auch hier im Kolosserbrief, an die Gemeinde, an jeden Einzelnen und somit auch an uns, an dich, an mich, an uns alle schreibt er ja diese Sätze. Letztendlich, und das ist Wort Gottes. Werner de Boer, das ist der Ausleger des Kolosserbriefes, also Wuppertaler Studiebibel, der hat diesen Abschnitt, diese Verse 2 bis 6 überschrieben mit: Die Beteiligung der Gemeinde an Mission durch Gebet und Zeugnis. Beteiligung der Gemeinde an Mission durch Gebet und Zeugnis. Es gibt nicht jeder Christ ist ein Missionar oder ein Apostel. Das sind Einzelne. Wir haben Stahls ausgesandt, unter anderem mit zwei anderen Gemeinden zusammen. Ne? Aber nicht jeder von uns ist ein Missionar. Wir leben, zum Glück leer, wir leben hier unser normales Christsein, nicht als Missionar, aber wir haben den Auftrag und die Aufgabe, trotzdem etwas weiterzusagen von Jesus. Aber so ein Weitersagen ist gar nicht so einfach, dachte ich mir. Für uns, die wir an Jesus Christus glauben, ist der Glaube und Jesus Christus, das Evangelium, der Grund, auf dem wir stehen. Ist Jesus Christus derjenige, der uns Befreiung geschenkt hat? Ist das Evangelium das, was uns in unserem Leben einen Sinn gegeben hat? Ist Jesus uns, wie wir es so oft singen, unser Ein und Alles? Und wir sehnen uns danach und erfüllt uns so tief. Das sind wir. Denke ich mal, hoffe ich mal. Manchmal vielleicht auch nicht so, aber es ist eigentlich schon. Und jetzt ist ja Mission als Weltenbürger, wir leben in der Welt und wir haben jetzt einen Nachbarn zum Beispiel und der denkt das ganz anders. Der denkt, was ist das denn? Was soll das Ganze? Das ist doch Unsinn, was der da sagt. Das ist doch eine Dummheit, an sowas zu glauben. An so eine Geschichte, die 2000 Jahre alt ist. Das ist doch dämlich. Es geht doch alles weiter und es ist unwissenschaftlich. Und was weiß ich was. Und deswegen sagt Paulus So fängt er nämlich an: Haltet fest am Gebet. Das ist unser Auftrag, weiter zu sagen, geht auch übers Gebet. Und am Anfang steht immer das Gebet. Und wenn er sagt, haltet fest daran, dann sagt er das nicht einfach so, weil als überflüssigen Satz. Nein, das ist ein sehr wichtiger Satz, weil es so schnell gehen kann, dass wir das Gebet vergessen. Das Bibel ist vergessen. Gebet vergessen, diese Beziehung. Warum ist passiert das? Für mich habe ich die Antwort, es gibt hier jemanden, der uns wirklich davon abhalten möchte. Und wenn ich nicht mehr bete, wenn ich nicht mehr die Gemeinschaft mit meinem Herrn suche, dann vergesse ich ihn auch in meinem Alltag. Dann ist mir das auch nicht mehr so wichtig. Wenn ich ihn vergesse, dann denke ich auch nicht mehr an das, was er gesagt hat in seinem Wort. Und dann gleite ich irgendwo an der einen und anderen Stelle ab und ich merke das oft gar nicht. Und letztendlich bin ich dann auch nicht mehr bereit, wirklich von Jesus auch weiter zu sagen. Es ist gut möglich, dass wir davon, auch wenn wir Christen sind, dass wir es verlieren, das Gebet. Deswegen sagt er das ja, sonst wäre es sinnlos. Es gibt Menschen, die beten und beten und beten, das gibt gar nichts, was sie davon abbringen können. Aber es gibt viele Christen, sonst würde es auch nicht hier stehen. Und ich weiß das von manchen auch. Die vergessen das. Oder da geht das abhanden. Warum auch immer. Und er sagt jetzt hier, vor allem, haltet daran fest. Erinnert euch immer wieder daran. Da gibt es manche Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel ein Gebetstagebuch führen. Oder man kann sich jede Woche mit einem Freund oder einer Freundin oder so treffen, als Gebetsgemeinschaft machen. Es gibt viele Möglichkeiten. Man kann Gebetsbücher gibt es. Es gibt vorformulierte Gebete. Wenn einem das Selbstformulieren schwerfällt, da kann man ein vorformuliertes Gebet nehmen. Oder man kann selber sich Gedanken machen, sich mal eine Stunde hinsetzen und sich ein Gebet überlegen, was aus dem Herzen kommt, und das aufschreiben. Und sich das als Lesezeichen zum Beispiel in sein Buch zu legen. Und jedes Mal, wenn man aufschlägt, liest man sich das erstmal durch und wird dadurch zurückgeführt zu dem Herrn. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich denke nicht, dass das eine oder das andere gut oder schlecht oder besser oder schlechter ist. Es muss passen für einen und es gibt viele Varianten. Aber haltet daran fest, sagt er. Wenn ihr nicht solche Menschen seid, denen das sowieso klar ist und die gar nicht, wenn sie die Augen aufmachen, nicht sofort an ihren Herrn denken, dann sucht euch irgendeine Hilfe. Ja, das ist gut. Ihr schreibt selber Lieder schreiben, ne? Ihr Musiker. Kann auch Lieder schreiben. Ich habe das früher auch mal versucht, es hat nicht hingehauen. Aber ihr seid da wahrscheinlich besser drin. Oder Psalmen schreiben. Bei der Bibelschule mussten wir im Psalmenunterricht auch mal einen Psalm schreiben. Ja, das ist eine gute. Also so im Stil von den Psalmen natürlich, da sollte ich auch was lernen dabei, aber das ist so eine gute Übung. Es gibt also viele Sachen einfach, weil es so wichtig ist, das Gebet. Ja. Paulus predigt, gibt es also viele unterschiedliche Reaktionen, wie Menschen so drauf reagieren, ne? Auf das, wenn man etwas weiter sagt. Paulus hat mal in Athen gepredigt. Ich erzähle das nicht lange. Zeit rennt. Ihr könnt dann zu Hause nachlesen. Apostelgeschichte 17 steht das. Und dann ganz am Ende heißt es dann, und manche glaubten und wollten noch mehr davon erfahren. Und andere, die haben dann nur drüber gelacht. Damit muss man leben können. Dass einer über einen lacht. Ist gar nicht so einfach, sich hinzustellen und alle lachen sie. Es war nämlich keine sonderlich erfolgreiche Predigt, wenn man die anderen Predigten von Paulus und den anderen Missionsdiensten Dienste des Paulus sieht an anderen Stellen, ist es gar nicht einfach. Stell dich mal hin und einer lacht über dich. Und sagt, oh, und dann noch eine Gemeinschaft, wenn 20 Leute da stehen und die lachen alle über dich. Das ist nicht einfach. Sich so zum Narren machen, sich so zum Dummkopf machen. Aber wir lernen davon. Es ist immer wieder, wir wissen nicht, wo das Wort, auf was für einen Boden es fällt, wie beim Sämann. Man ausstreut und sät, wir wissen es nicht. Von dem einen, der sagt, Apostelgeschichte 17 in Athen, das ist interessant, Paulus, was du gesagt hast. Ich würde gerne noch mehr wissen davon. Und viele andere lachen darüber. Aber vielleicht ist dieser eine ein Hudson Taylor, ein Missionar, der halb China erreicht. Man weiß das immer alles nicht, was sich so entwickelt. Deswegen, auch da muss man, das erfordert auch schon ein bisschen innere gefestigt sein und einen inneren Standpunkt und zu wissen, Herr, du bist bei mir und du stützt mich und du hältst mir den Rücken einfach gerade. Denn ich weiß, du bist mein Herr und du gehst einfach mit mir. Ja. Paulus sagt in seinem Text, dass sie für ihn und seine Mitarbeiter beten sollen, dass Gott ihnen eine Tür aufmacht. Es ist gar nicht so einfach, so ausgelacht zu werden, für dumm erklärt zu werden, für vielleicht hinterwäldlerisch erklärt zu werden, für altmodisch, das ist doch ein, was für alte Omas oder so, dieser Glaube, das ist doch nicht modern, das ist doch was von früher, das ist, und du glaubst jetzt, dass er geboren von der Jungfrau Maria oder so, und das ist doch, hat doch nichts mit der Wissenschaft zu tun, und allein schon dieses, in den letzten 2 Jahren war das ja ganz stark, dieses auf die Wissenschaft hören, ist ja auch Kokolores eigentlich, ne? Wissen wir ja. Wir hören eigentlich nur auf einen Bereich der Wissenschaft. Habt ihr mal gehört, dass auf die Soziologen gehört wurde? Dass die Psychologen dabei waren? Dass die Historiker dabei waren? Theologen? Dass auf die gehört wird? Auch das sind wir. Und dass auf Philosophen gehört wird? Es gibt nur diesen einen, diesen Precht. Aber nein. Und wir wissen ja, wie alles miteinander zusammengehört. Und dass der Mensch nicht nur eine Maschine ist. Hier mal ein Rädchen drehen und da mal was einwerfen und da mal sagen, so, jetzt musst du dich so und so viel bewegen und wenn du das alles machst, dann funktioniert das alles. Nein, so ist der Mensch nicht. Der Mensch ist ein lebendiges Wesen, ein Ebenbild Gottes. Er ist nicht eine Maschine. Mensch ist nicht eine Maschine. Mensch besteht aus Körper, da könnte man vielleicht sagen, das ist irgendwo eine Art Maschine, aber er besteht aus Seele und aus dem Geist. Die drei sind ineinander verknüpft und wie so ein Zopf verwoben. Man kann das nicht trennen. Das ist ganz wichtig. Ja, wenn ich an einer Stelle was drehe, dann passiert, mir fiel das ein, und man vorbereitet, fand ich so witzig, da muss ich euch noch erzählen. Meine Mutter hatte ja letztes Jahr einen Unfall gehabt und dann war sie ja lange im Krankenhaus und wurde sie dann entlassen aus dem Krankenhaus und hat sie noch Medikamente bekommen. Ich weiß gar nicht, wie dieses Medikament hieß, das war so ein ganz bekanntes, ein ganz, ganz super bekanntes. Das habe ich schon vor über 30 Jahren bei meinem Zivildienst, haben wir das den alten Leuten schon gegeben. Also was ganz bekannt ist. Und dann rief sie mich dann an und dann sagte sie, du, ich habe so Schmerzen und ja, hast du keine Medikamente? Ja doch, hier, ich habe so ein Medikament bekommen und ja, dann nimm das doch. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Also ist egal. Also wirklich ein altes Ding. Also das ist, da hat sie mir das gesagt. Was habe ich gefragt, was ist das denn? Ja, da hat er den Namen. Ja, das kenne ich, das ist doch schon uralt. Und ja, ich habe auch den Beipackzettel gelesen. Ja, und dann kann man einen Herzinfarkt kriegen und das erhöht das Krebsrisiko und Haare können auch ausfallen und was weiß ich was alles. Und hat sie gelesen? Ja, wenn ich an der einen Stelle was reintue, dann kann an der anderen Stelle wieder was passieren. Das sagt das ja, die Nebenwirkungen. Es kann passieren, es muss nicht. Und wahrscheinlich recht selten bei diesem Medikament, das schon mindestens 30, vielleicht 40 oder 50 Jahre alt ist. Na, vernachlässigbar wahrscheinlich. Aber meine Mutter hat gesagt, nee, das nehme ich nicht. Dann nehme ich lieber die Schmerzen in Kauf. Fand ich so witzig. Also hätte ich der nie zugetraut. Musste ich einfach erzählen. Das kam mir so und das fand ich einfach. Oder es ist genau das, wenn ich an der einen Stelle irgendwas drehe, passiert an der anderen Stelle. Weil man sagt jetzt diese psychosomatischen Sachen, ne? Wenn ich an der Psyche irgendwie was drehe, dann passiert auch, dass ich dann auf einmal, oder wenn ich so Stress habe zum Beispiel, dann kann es sein, dass ich Magenprobleme bekomme oder Darmprobleme bekomme oder schlecht mir auf den Magen, sagt man. Das sind ja alles so alte Redensarten, die aber sehr, sehr weise sind. Man weiß das heute, man lässt das aber oftmals so außen vor. Der Mensch ist eben viel, viel komplizierter. Ja, betet dafür, dass Gott uns eine offene Tür schenkt, also die passende Gelegenheit, Vers 5 dann nochmal, eine passende Gelegenheit. Es gibt gelegene Zeiten und es gibt ungelegene Zeiten. Die Situationen der Menschen sind eben sehr unterschiedlich, aber die Situation des Menschen, des Einzelmenschen ist eben auch entscheidend. Wenn ich ein junges Pärchen sehe, die völlig verliebt sind und so, dann freue ich mich aber, dass die verliebt sind. Und dann komme ich dann nicht mit der, was weiß ich was von der Botschaft, das ist Gott ein heiliger, gerechter Gott. Und die sagen auch, was willst du von mir? Ich habe jetzt hier meine Freundin im Arm und bleib mir fort. Und dann hat man oftmals ganz viel verspielt. Das meinte Paulus eben. Wir beten zugleich für uns, dass Gott uns eine Tür auftut. Ne? Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen, kauft die gelegene Zeit aus. Das heißt, man muss gucken, wo ist eine gelegene Zeit? Wo ist jemand, der eine Frage hat? Ich kann 100.000 Leute ansprechen und es passiert gar nichts. Aber vielleicht, weil ich nicht gehört habe oder geschaut habe oder nicht das Empfinden habe, hier ist ein Mensch, der sucht. Hier ist ein Mensch, der ist eigentlich offen, auch wenn er vielleicht eine harte Schale hat. Und dafür sollen wir beten und füreinander beten auch, dass Gott uns gegenseitig die Türen aufmacht, dass wir es erkennen. Wo ist etwas zu sagen? Und dass wir die Zeiten dann aber auch wirklich ausnutzen. Da nicht still sein. Wir ducken uns dann schnell weg, weil wir Angst haben oder so. Nee, beten wir füreinander, dass wir dann das dann auch wirklich machen und auch wirklich ausnutzen. Nicht schweigen. Ja, Gelegenheit erkennt man eigentlich auch nur dann, wenn man offen ist, sie zu erkennen. Euer Wort sei allezeit in Gnade oder in einer anderen Übersetzung, euer Wort sei immer freundlich. Ja, das sollen wir doch eigentlich immer sein, oder? Ja, aber ganz besonders, wenn ich über meinen Glauben rede, ich soll das freundlich sagen. Eben richtig sagen. Freundlich etwas weiter sagen. Das heißt ja auch so schön, der Ton macht die Musik, oder? Wie man in den Wald reinruft, so schallt es auch wieder hinaus. Ne? Es bleibt freundlich bei all dem. Ne? Kommt nicht hier mit dem Schwert an. Kann man dieses, wie so eine Dampfhammer da draufhauen. Nein, seid freundlich und erzählt das Positive, was euch Jesus bedeutet, was er in eurem Leben getan hat, wie er euch verändert hat schon und wie er gerade dran ist, euch zu verändern, wo ihr gerade arbeitet mit ihm. Etwas freundlich und schön erzählen. Ja, aber nicht nur freundlich, auch deutlich. Und Paulus sagt ja, eure Rede sei mit Salz gewürzt. Und Salz, habt ihr mal so einen Löffel Salz gegessen? lasst es sein. Es schmeckt nicht nur nicht gut, es ist auch ungesund. Sehr, sehr ungesund. Lasst es sein. Salz ist sehr, sehr wichtig, lebenswichtig, aber wenn ich davon zu viel nehme, bringt es mich auch um. Und da reichen schon Löffel. Da kann ich schon gerade das Krankenhaus anrufen, da kann ich den Micha anrufen. Ne? Die Anne, komm, schnell, ich habe zu viel Salz gegessen. Was mache ich jetzt? Hilfe. Ja, so könnte man das machen. Aber Salz ist lebensnotwendig und auch für das Evangelium ist das Salz notwendig. Es gibt dem Ganzen erst einen guten Geschmack. Seit ein paar Jahren backe ich immer mein Brot selber, weil ich mag so ein Bäckerbrot eigentlich nicht. Und was braucht man zum Brotbacken? Mehl, Wasser, Salz und ein Triebmittel irgendwie so. Ich mache das immer mit Hefe, das ist immer das Einfachste. Sauerteig ist mir immer zu, wenn das immer zu lange steht, dann zerschlecht, dann mal wieder neu ansetzen. Ich mache es immer mit diesen vier Sachen. Und vor ein paar Jahren habe ich mal so schnell ein Brot gebacken und alles zusammen stehen lassen und wieder neu. Ihr kennt das ja so, mit Hefe muss man immer mal wieder warten und dann neu kneten. Und dann in die Form rein und gebacken und wunderbar. Ich habe mich gefreut, wie ein Schneekönig an. Abgeschnittenes Salz vergessen. Habt ihr schon mal ein Brot ohne Salz gegessen? Ich habe es weggeschmissen. Man kann das nicht essen. Ich sage das deswegen auch an dieser Stelle. Eure Rede sei mit Salz gewürzt. Erzählt nicht nur das, was so schön ist, diese Masse. Jesus ist da, Jesus ist gekommen für deine Sünden und Jesus ist der gute Hirte und Gott ist gut und barmherzig und er ist gnädig dir und er hat einen himmlischen Vater, der es nur gut meint. Es gibt auch was anderes. Gott im Himmel ist eifersüchtig. Wir haben einen Richter, vor den wir einmal treten müssen. Wir haben einen gerechten Herrn. Es gibt eine ganze Reihe Dinge. Gott weiß, was du denkst. Aber das ist das Salz. Aber vergesst es nicht zu sagen. Es macht keinen Sinn zu sagen, Gott ist gut, aber nicht zu sagen, du bist ein Sünder. Sag mal jemanden heutzutage, du bist ein Sünder. Das ist mit das Schlimmste, was du überhaupt sagen kannst. Denn das ist überhaupt, in der Schule überall wird was ganz anderes gelehrt und gesagt. Nein, der Mensch ist gut. Nein, nach der Bibel ist der Mensch nicht gut. Er ist ein Sünder. Er ist getrennt von Gott. Jeder, auch das kleine Baby, ist erstmal getrennt von Gott. Jeder Mensch. Nicht nur der Bewusste. Wie Jesus mit denen umgeht, ist eine andere Sache. Wir sind Sünder, sag das mal. Aber auf die Dosierung kommt es an. Und sonst macht es auch keinen Sinn, dass Jesus unser Erlöser ist. Von was soll er uns denn erlösen? Dass Jesus unser Retter ist. Von was soll er uns denn retten? Dass Jesus unser Heiland ist. Wo ist er denn der Heiland? Wenn ich doch schon auf dem heilen Land bin. Nein, es gehört beides zusammen. Kommt eben nur auf die Dosierung an, wie wir etwas zu sagen haben. Nehmt das, also diese scharfen Sachen, als dieses Gewürz, als dieses Salz, aber vergesst es nicht. Ansonsten wird es auch gerade ausgespuckt. Und es macht auch keinen Sinn, wie ich das gerade eben gesagt habe. Ich brauche keine Vergebung der Sünden, wenn ich kein Sünder bin. Macht keinen Sinn. Das ist lächerlich, ist das. Du kannst dich auch in den Kopf packen. Aber nur darauf reinzudreschen und nur zu sagen, du bist nicht nur getrennt, sondern jede einzelne Sünde aufzählen. Und da bist du noch hingefallen und das und das und das. Darum geht es nicht. Es geht um diese Trennung von Gott. Und dass Gott ein Gerechter ist. Und dass er diese Trennung, er lässt sie bestehen. Nur durch Jesus ist diese Trennung aufgehoben. Ja, es ist alles herausfordernd, aber Wir dürfen bei all dem uns auf den Herrn verlassen. Und damit komme ich dann zum Anfang zurück. Und das ist es wirklich. Haltet fest am Gebet. Wir selber schaffen das nicht. Von unserem Herrn wirklich in einer fruchtbaren, in einer guten Art und Weise weiter zu sagen. Deswegen haltet an am Gebet und seid bereit, dass er euch die Zeiten schenkt und zeigt und die Gelegenheiten zeigt. Und dann wird er das auch tun. Amen.